der Malereientsteht, wenn sie nicht so offiziell oder unter der Kontrolle der Ratio ist. Weil die Malerei, die in den Schulen gemacht wird, ist eine Sache, und die Malerei, die in der letzten Zeit entstanden ist, ist wiederum eine andere. In der Schule gibt es klare Ziele, was absolut legitim ist, und da lernt der Mensch mit Formen und Farben bewusst und rational umzugehen. Auch im Prozess des Malens von einem Picasso, der so stark im Instinkt immer gewesen ist, auch wenn wir diesen Prozess betrachten, der mit künstlerischen Zwecken abgelaufen ist, ist immer so eine Beziehung zum Unbewussten, zum Beispiel sein Hass gegen die Frau, seine Aggression gegen das Weibliche, eine gewisse Mystik oder eine gewisse Verlorenheit. Und das alles wird durch die Skizze durchgearbeitet, filtriert, gestaltet. Und am Schluss kommt das Bild zum Vorschein oder die Reihe von Bildern. Picasso am Ende seines Lebens malte bis 25 Bilder pro Tag zum Beispiel. Und er hätte niemals behauptet, dass sie alle gut sind. Aber da kamen die Händler, sie haben die Bilder weggenommen und verkauft. Für Picasso war eine tägliche Übung. Einfach probieren wie ein Zen-Meister, einfach immer wieder, bis dann ein Bild vielleicht gelungen ist und die 10 anderen nicht. Dieser Prozess erleben wir die ganze Zeit. Und im Bereich der Kunst, was die therapeutische Malerei anbetrifft, sie verläuft anders, weil das sind keine künstlerischen Zwecke. Der Zweck ist, dass das Produkt eine Wirkung auf den Menschen hat, der sie tut, und eine therapeutische Wirkung, dass es ihm nachher besser geht. Ein Kunstwerk kann auch sehr beunruhigend wirken. Das Ziel ist nicht, dass es dem Menschen nachher besser geht, sondern dass der Mensch bewusster wird. Eine Malerei von Picasso kann auch sehr beunruhigend wirken, aber dabei lernen wir etwas, dass wir sagen, es ist ein Quatsch oder es ist wunderbar, und selber kommen wir auf etwas in uns. Und Picasso gehört noch zur Tradition der Moderne. Andere Maler sind weiter als Picasso gegangen, zum Beispiel Joseph Beuys oder die Minimalisten, die fast leere Leinwände ausstellen, oder zum Beispiel Ed Reinhardt mit den Monochromen, ein amerikanischer Maler, der nur eine Farbe braucht. Solche Malereien sind nicht bedacht, dass wir jetzt Kunst in dem Bild suchen, sondern dass wir künstlerische Ansätze spüren und dann auf uns selbst zurückgeworfen werden, dass wir lernen, eben selber zu entscheiden, was in uns ist oder ob das mit der Kunst zu tun hat oder nicht. Aber das, der Zweck, auch von den Abstrakten oder Minimalisten, ist, ein Kunstobjekt zu schaffen. Wenn jemand zum therapeutischen Zweck malt, oder besser gesagt, es sind keine Zwecke hier, es wird einfach gemalt, das Moment ist das Wichtigste. Und was in diesem Moment geschieht. Nachher kann das Bild vernichtet werden, eingerahmt werden, geschenkt, verkauft, gekauft, verlassen, vergessen. Spielt das alles keine Rolle. Wichtig ist der Prozess, der gelaufen ist.
Entschuldigung, ja? Bei der Kunst ist das Resultat und beim therapeutischen Malen mehr der Vorgang.
Das Erlebnis, der Vorgang, ja. Wir haben große, von mir aus gesehen, große Künstler, die, wie zum Beispiel Marcel Duchamp, der gesagt hatte, die Belohnung zum Werk ist die Suche nach diesem Werk. Also der Weg ist die Belohnung zum Ziel und das gelingt vollkommen. Auch wenn das Bild nicht entsteht, ist gleich. Aber Duchamp war bewusst und machte keine Maltherapie, er wollte Kunst machen einigermaßen. So sind wir in dieser Zwiespalt heute. Weil niemand mehr weiß, was Kunst ist, das ist eine große Chance. Und weil es keine Grenze mehr, keine scharfe Grenze mehr gibt zwischen pathologischen Zeichnungen zum Beispiel und künstlerische Resultate, künstlerische Produkte. Die Grenze ist unscharf geworden und wir müssen selber entscheiden, was wir davon halten. Das zwingt uns, subjektive Kriterien herzustellen. Wir müssen spüren, ob es uns gefällt oder nicht, ob das seriös geschafft ist oder nicht. Und dann müssen wir weitersuchen, bis wir einigermaßen herausfinden, ob es uns gefällt oder nicht, ob das eventuell mit der Kunst zu tun hat oder nicht. Ich habe schon ein paar Mal betont, woran der Unterschied zwischen einem Schizophrenen, der malt, sagen wir ein Wölfli, ein Souter, ein Ligabue in Italien, und einem Künstler bzw. einer Künstlerin. Der Unterschied ist sehr klar, sehr evident. Der Schizophrene oft muss das Gefühl haben, dass sein Bild vollendet ist, etwas ist und gut angenommen wird. Der Künstler, die Künstlerin sind diejenigen, die auch schlechte Bilder malen und sie stehen dazu. Wie viele schlechte Bilder von Picasso gibt es? Hunderte. Wie viele schlechte Bilder von Klee? Tausende fast. Er hat so viel gemalt. Er ist aber ein Künstler. Picasso, Klee oder Modesson Becker oder Käthe Kollwitz. Diese großen Beispiele, sie machen viele schlechte Bilder und dann kommt ein Bild, das hält. Der Schizophrene würde niemals so etwas akzeptieren. Diejenigen, die ich erlebe, müssen immer das Gefühl haben, es ist abgeschlossen. Bei mir in meinem Atelier ist es so, vielleicht bei anderen Maltherapeuten ist es anders. Der Geist ist gekommen, das ist der Platz. Ich habe den Platz für den Geist behalten. Wir machen eine Pressekonferenz jetzt, das nebenbei übersetzen. Es gibt andere Unterschiede, aber ich möchte es so lassen, dann im Verlauf der Zeit wird es sich zeigen. Ich war am Anfang von meiner Arbeit im therapeutischen Bereich völlig ratlos. Ich begann auf einen Rat von C.G. Jung selber, der mir sagte, warum malen Sie in Ihrem Atelier allein? Malen Sie auch mit Leuten, Patienten zum Beispiel. Und so bei dem letzten Gespräch mit der C.G. Jung sagt er mir eben, ich soll einfach mit Patienten zum Beispiel arbeiten. Und dann die psychiatrische Klinik am Zürichberg suchte gerade einen Atelierleiter und da machte ich meine Anfänge. Allein, ohne Schule, in Zürich hat es keine Ausbildungsmöglichkeiten damals gegeben, die Bettina Egger war nur da, sie ging nach Paris zu Arno Stern. Und ich war allein mit diesem Atelier. Es war aber sehr schön, weil dann musste ich selber durchkommen. Ich hatte schon die Unterstützung von Ärzten, Psychologen, Psychiatern, aber sie verstanden nicht so viel vom Malen, von außen her schon. Aber was wirklich ein Prozess ist oder war damals, haben sie nicht erfasst. Also ich musste es selber machen. Und von daher kam ich auf die Auseinandersetzung, dass oft gerade schizophrene Patienten immer das Gefühl haben müssen, dass es vollendet ist, abgeschlossen und wenn es geht, schön. Sonst machen sie weiter auf dasselbe Bild. Wir merken beim Wölfli diesen Drang oder Zwang zum Perfektionismus. Alles ist beschriftet, die Formen sind ganz sorgfältig ausgemalt. Hingegen, wenn wir ein Bild vom Klee betrachten, hat es immer Fehler, die Komposition ist übermalt, es stimmt nicht immer, viele Bilder sind wirklich nichts, so Skizzen nebenbei, sie haben keine Substanz. Und dann kommt das große Bild wie Villa R oder verschiedene so Zeichen. Es sind also verschiedene Welten. Und der Unterschied von mir aus gesehen ist dieser, bei dem Schizophrenen, der malt, ist eine Pathologisierung der Situation da. Diese Bilder sind strukturell pathologisch. Das heißt, sie finden nicht mehr den Zugang zu einer ganzheitlichen Form, die auch die Fehler einschließt. Sie bleiben wie Halbprodukte im Bereich der Ästhetik, des Dranges, des Druckes und sind stark aus dem Unbewussten her gemalt. Bei dem Künstler, bei der Künstlerin, kommen die Bilder auch aus dem Unbewussten. Sie werden aber durch die Technik, durch einen bewussten Entschluss, durchgearbeitet bis zur letzten Möglichkeit des Sujets. ein Bild von Picasso, gerade der Harlequin in Basel, oder die Besten von Picasso aus der Zeit des Kubismus, sehen wir, dass dieser Mann so lange an die Komposition arbeitet, bis es nicht mehr geht. Er kritzelt oft so viel auf dem Papier, dass das Papier durchbohrt wird, wie bei dem Liebespaar in Winterthur. Es gibt eine Stelle, wo der Bleistift durch das Papier gegangen ist. Diese auch Drang, aber eben aufgrund von einer Struktur, die nicht pathologisch ist. Dann kann die Künstlerin, der Künstler, sogar durch die Schizophrenie hindurchgehen und herauskommen, wie bei Salvador Dalí auch. Er kann sogar eine Methode daraus machen. Das könnte man lange diskutieren. Man müsste, oder Frau müsste darüber lange diskutieren. Ich musste probieren, selber Kriterien herzustellen. Und mir ist es immer wieder aufgefallen bei schizophrenen Patienten und beim Künstler, dass es große Unterschiede gibt. Und viele andere, die dann vielleicht ein anderes Mal zur Sprache kommen werden. Wer von euch Fragen hat, soll sie sorgfältig notieren, damit wir nachher Zeit haben, um darüber zu diskutieren vielleicht.
Also, ja? Würde Dali einmal interessieren.
Ja, können wir ein anderes Mal
vielleicht.
Ich werde es aufschreiben dann. Dann eben, ich stand da in diesem Atelier mit den ersten Erfolgen, mit den ersten Misserfolgen, ich musste alles selber aufbauen, vom Material bis Umgang mit aggressiven oder katatonischen Patienten und so. Dann ist es weitergegangen, ich gewann ein bisschen am Boden und wurde übermütig und inflatorisch, weil dann überall sieht man das Symbol. Archetypus und so. Es war eine riesen Inflation an Zeichen, Symbole, Archetypen. Und dann kommt die Erfahrung, die korrigiert und dämpft, wenn etwas schief geht oder nicht läuft. Dann aber wusste ich, dass ich bei der europäischen Kunst keine Beispiele finde, die mir helfen können. Da komme ich nicht durch, weil die europäische Kunst oder die abendländische überhaupt objektbezogen ist. Ob wir es wollen oder nicht, bestimmt das Objekt der Werdegang der Künstler. Weil unsere Zivilisation, mehr als unsere Kultur, hat immer den Gegenstand studiert. Auf Griechisch Gegenstand heißt Antikeimenon, was mir gegenübersteht. Subjekt heißt Hypokeimenon, was mir unterliegt. Dann ist es ganz typisch. Die westliche Zivilisation und Kultur geht davon aus, dass ich eben etwas in den Griff habe, beherrsche. Subjektum auf Latein heißt, was ich unterjocht habe. Sofort die Beherrschungsvorstellung. Wenn ich das habe, kann ich mich mit dem Gegenstand auseinandersetzen. Das heißt, das Antikeimenon, was mir antagonistisch ist oder zu entdecken im Dunkeln. Und so die Zivilisation des Westens war vom Anfang an bedacht, einen linearen Weg zu gehen, von der Position A ausgehend, wo das Subjekt ist, mit seinen Kenntnissen, seine Beherrschungsfelder, und dann geht das Subjekt zum Objekt und untersucht eben dieses Objekt. So geht die ganze Malerei von der byzantinischen Kunst bis späte Renaissance, bis zum Fauve, würde ich sagen, 1900 und etwas. Es ist eine ganz große Linie, die das Objekt als Zentrum und überhaupt Instanz verherrlicht oder betrachtet. Dann kommt die moderne Malerei, kommt der Kubismus und dann der Surrealismus bis zur abstrakten, informalen Kunst. Das ist die erste wahre gründliche Revolution überhaupt in der Kunst. An der Spitze ist Ed Reinhardt, ich werde von ihm später einmal erzählen, und Marcel Duchamp als Schlüssel überhaupt. Diese Maler entdeckten das Subjekt, sie lehnten die Tradition ab und fanden, es ist fertig jetzt mit der Perspektive, mit objektiver Darstellung, wir haben eine Fotografie, ein Kino, später Fernsehen. Wenn ich also eine Kopie von einem Sujet haben will, knipse ich, filme ich und habe keine Mühe, ich habe nachher ein Papier, wo es drauf steht. Dann verließen sie das Gebiet des Objektives und fingen das Abenteuer des Subjektiven an, aber reaktiv auf das Objekt. Das heißt wiederum, die objektive Malerei spielte die Hauptrolle, weil sie gegen sie kämpften. Und indem sie gegen sie kämpften, war dieses Objekt wiederum wichtig. Dann musste ich weitersuchen. Und ich musste bei exotischen fremden Modellen suchen. Der Weg führte mich via Spanien, wo ich lange lebte, durch die arabische, islamische Kunst, wo die Abstraktion grundlegend ist. Und dann natürlich kam die große symbolische Reise durch Indien mit hinduistischer Kunst, buddhistischer Kunst, bis ich dann mich zu Hause fühlte, das heißt bei den Chinesen. Weil da bekam ich alle Antworten, die ich brauchte. Warum? Weil dieses fremde Modell der chinesischen Kunst am nächsten zur subjektiven Malerei ist. Die chinesische Kunst basiert auf subjektiven Darstellungen der Natur, des Menschen, seit Jahrtausenden. Schon im Jahr 1200 vor Christus sehen wir Maler, die abstrakt malen. Und die ganze chinesische Kunst geht nach leerem Raum. Wichtig ist die leere Fläche der Seide, des Papiers oder der leere Raum, des Himmels, des Wassers. Und der Gegenstand, was wir Gegenstand nennen, kommt erst später. Das heißt, für die chinesische Maler grundlegend ist diese leere, unendliche Fläche. Und dann allmählich, anhand nicht des Studiums des Gegenstandes, sondern durch die Identifikation mit dem Vis-à-vis, kommt der Impuls, wo die subjektive Blume, die innerliche Ente oder der innerliche Bambus auslöst und das wird gemalt. Aber ohne Studium wie bei uns. An Leonardo da Vinci, ein Dürer bis zu den Impressionisten, mussten sich vom Gegenstand entfernen, um den Gegenstand besser zu malen. Die Chinesen müssen sich mit dem Gegenstand identifizieren, um ihn besser zu malen. Das ist genau der umgekehrte Weg. Ein berühmter chinesischer Maler sagte, er studiere den Bambus 3-4 Jahre, auch wenn du ihn nicht malst, spielt es keine Rolle, immer wieder im Wind, in dem stillen Nachmittag, im Gewitter, im Schneesturm, im trockenen, im nassen Wetter, durch die vielen Jahreszeiten, dann mache weiter, bis du zum Bambus selber geworden bist. Dann kannst du anfangen, den Bambus zu malen. Mit halb geschlossenen Augen, du brauchst den Bambus draußen nicht mehr, sondern der in dir selber führt dich dazu, ihn richtig zu malen. Also werde zum Bambus selber. Bei uns ist umgekehrt. Wer einen Bambus oder eine Blume malen möchte, distanziert sich zuerst einmal von der Blume, um sie besser zu malen. Oder dann die Abstraktion, die sagt, es ist eine subjektive Realität, ich male die Blume mit den Tüpfeln oder mit den farbigen Flächen. Das geht wiederum auch. Es ist aber näher an der chinesischen Vorstellung der subjektiven Malerei. Im Bereich der Maltherapie ist die chinesische Kunst eine ungeheure Hilfe, weil ob Patienten oder sagen wir auch wie hier unsere behinderten Kinder und die Jugendlichen oder wenn wir an Probleme rankommen wollen durch das Malen, kommen wir unvermeidlich im Bereich des Subjektivens. Und da sind die Chinesen die großen Meister, weil sie kennen sich seit Jahrtausenden aus. Und von daher bekam ich eine große Hilfe. Darum hatte ich mir schon damals vorgenommen, einmal zu erfahren, wie die Chinesen die Farbe sehen und ob sie auch Symbolen kennen. Und ich musste feststellen, dass die Chinesen nicht unbedingt Symbole kennen, sondern Zeichen. Zeichen gehen über alles in China und bilden sich zusammen und schaffen ein Symbol vielleicht. Aber wichtig ist das Zeichen und die Farbe auch. Wir kommen langsam zu dieser Idee der Farbe. Dann ist es so, für uns eine Farbe hat eine bestimmte Bedeutung, aber eine persönliche, subjektive. Es ist aber noch nicht so lange, weil bevor das eine Psychologie kam, die Farbe war absolut objektiv geregelt. Das Volk durfte nicht einfach so angezogen auf die Straße gehen, wie es wollte. Die Stände mussten respektiert werden und den Adligen oder den Bürger war eine bestimmte Kleidung und eine bestimmte Farbe vorgeschrieben, dem Volk eine andere. Wer aus dem Volk sich so angezogen hätte, wie es zu seinem Stand nicht gehört hätte, wäre der sogar bestraft geworden. Diese Dinge sind uns nicht mehr bewusst, aber als einmal ein Onkel von uns nach Lerici mit den gelben Schuhen kam, war es ein Skandal. Er war sofort der Onkel mit den gelben Schuhen, darüber wurde gelächelt, er wurde sogar angedroht. Jetzt stell dir vor, die Leute gehen blau, violett herum und niemand findet einen Stoß daran. Aber in der damaligen Zeit, schon gelbe Schuhe zu tragen, war ein Schock für die Umgebung. Oder während der Zeit der Trauer oder an einer Beerdigung farbig zu erscheinen, das gab so etwas nicht. Vielleicht auch jetzt nicht so, aber schon viel mehr möglich. Also wie wir sehen, die Farbe ist vom Objektiv geworden. Die Kirche bestimmte die Farbe, auch heute die katholische Liturgie schreibt bestimmte Farbe vor für die Episoden der Passio Christi. An Karfreitag violett zum Beispiel, die Mischung von Rot und Blau, das Irdische und das Himmlische, das Geistige und das Materielle und so weiter. Dann kommt Weiß, glaube ich, und dann Grün. Jede Etappe des Lebens Christi trägt eine Farbe. Die Chinesen sind in der Nähe von dem. Das heißt, es sind Farben, die objektiv verankert sind, indem alle Chinesen der Tradition wussten, mit was Gelb verbunden ist, oder Rot, oder Grün. Aber eben, sie hatten mehr Spielraum in den subjektiven Bereich mit der Farbe, weil sie auch Emotionen und Gefühle hineinbringen konnte. Das heißt, wenn ein Mensch eine bestimmte Stimmung in sich trug, hat sich mit der entsprechenden Farbe bemalt. Oder sie haben Farbebehandlung gehabt für Krankheiten, obwohl sie den Begriff Krankheiten nicht kennen, das heißt Ungleichgewichte zwischen Yin und Yang, würden sie sagen, und bei Geburt sowieso. Die Geburt wurde Schritt um Schritt mit der Farbe begleitet. Auf dem Bauch der Frau, begleitet vom Akupunktur, wurde Farbe eingerieben, von oben nach unten, vom Herz gegen bis zu der Scheide, von wo das Kind dann herauskommt. Dann Schritt um Schritt wurde die Farbe progressiv eingerieben mit bestimmten Substanzen, ich kenne nicht, welche sie gewesen sind. Und so haben sie geglaubt und gewusst, es ist eine Hilfe zur Geburt nur anhand der Farbe. Und dann je nach Stimmung, die eine oder die andere, auch durch Zeichen und so. Dann sehen wir, dass wir hier einen subjektiven Spielraum haben. Wir haben die objektive Malerei, in dem, oder die objektive Farbe, in dem alle Chinesen damals gewusst haben, was das bedeutet, plus je nach Situation die subjektive Farbe. Oder auch mal eine Meditation in Rot, eine Meditation in Grün und so weiter. Dann, wie wir die Maltherapie erleben, bei Patienten, bei Kindern oder sonst, sind wir viel näher an dieser Farbenlehre als an die von Johannes Itten oder Goethe. Beide sind gleichwertig, von mir aus gesehen. Ja, nicht glauben, ich würde finden, dass die chinesische viel höher ist als die westliche. Gar nicht. Es ist beides gleich im Wert. Aber im Bereich der Maltherapie ist diese brauchbarer als unsere. Weil das kommt eben aus dem Unbewussten für uns. Ich werde genau zu diesem Punkt kommen, was mir am Herzen liegt. Und ich fange so an. Nachher zeige ich euch die Bilder. Ein Beispiel aus der chinesischen Kunst, die ihr schon zum Teil kennt, die Ente. Und zweites, zwei Bilder von einer schizophrenen Patientin. Ich habe sie früher auch einmal schon gezeigt. Dann ist es so, wenn wir träumen, in allgemeinen, glaube ich, träumen wir in Farbe. Also ich erinnere mich hauptsächlich an Träume in Farbe. Oft wunderschöne Farben, die ich niemals malen könnte. Von der Erinnerung her sind sie nachher weg. Ich fände die Materialien nicht, die so durchsichtig sind. Ich könnte vielleicht mit lichten Quellen probieren. Es ist aber weg, der Traum ist vorbei. Trotzdem, ich erinnere mich daran, dass ich ab und zu in Schwarz-Weiß träume. Und das ist nach Dr. Fiertz, der damalige Chefarzt der Klinik, wo ich arbeitete, die Träume, die von der tiefsten Schicht des Unbewussten kommen, die in Schwarz-Weiß. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Ich könnte das annehmen, weil wenn ich in Schwarz-Weiß träume, habe ich wirklich das Gefühl, dass es von der tiefsten des Unbewussten kommt. Aus dem kollektiven Unbewussten auf jeden Fall und vielleicht aus den tiefsten Schichten. Was haben die Chinesen gemacht? Sie fingen an mit sehr farbigen Bildern. Die sogenannte Han-Dynastie von 200 vor Christus bis 200 nach Christus, also 400 Jahre Han Zivilisation in China, malten sehr bunt. Die Han-Bilder sind farbig. Diese Han-Kultur ist sehr interessant und die Chinesen würden überhaupt nicht gerne hören, dass sie Zhongwo-Ren sind, also Menschen aus Zhongwo, also Reich der Mitte, sondern sie sind Han-Ren, also Menschen aus der Han. Weil Han ist die goldene Zeit der chinesischen Kultur gewesen. Infolgedessen, im Pass haben sie Han-Ren, also Menschen der Han-Zivilisation. 200 vor Christus bis 200 nach Christus, 400 Jahre. Sie haben Zeit gehabt zu malen, eben in Farbe. Und dann ändert es sich und kommt die Sung-Kultur. Die Sung-Kultur ist um das Jahr 1000 nach Christus herum, dazwischen ist vieles passiert. Aber wenn diese Sung-Kultur kommt, kommt die Schwarz-Weiß-Malerei. Das heißt, die ganze chinesische Kultur und die Kulturträger, wie die Malerinnen, hat es leider wenige oder fast keine gegeben, wie bei uns hatten sie keinen Zugang zum Malen. Es hat ein paar Ausnahmen gegeben oder sie malten privat für sich. Dann spürten diese Maler eine Notwendigkeit der Vertiefung. Wahrscheinlich erreichten sie tiefere Schichten, ob des Unbewussten oder des weiß ich nicht was, und gaben die Farbe auf und malten ausschließlich in Schwarz-Weiß. Das heißt, die helle Farbe war die Seide, die immer so einen ockernen Ton hat, gelblich ocker, oder das Papier, was grau-weiß ist. Und dann die Tusche kam drauf. Und damit malten sie ihre größten Kunstwerke und kamen gerade im Bereich von der tiefsten Mitteilungen aus der tiefsten der Persönlichkeit. Und da bekam ich ein Modell für das Verständnis der Träume in Schwarz-Weiß zum Beispiel. Oder wenn ein Patient mir sagt, ja, ich möchte nur Schwarz-Weiß malen. Und auch in meinen Kursen von Lehrern, am Montag habe ich schon wieder einen und ich bin sogar versucht, da auch diese Experimente zu machen, keine Farbe zu geben, sondern nur schwarz-weiß. Da kommen unglaubliche Dinge zum Vorteil, zum Verschein. Zuerst sind sie alle irritiert, weil sie finden, ja, die Farbe, wir wollen ja die Farben haben, wir wollen ja malen. Wenn sie diese Schwelle überschritten haben und akzeptieren, dass der Tester so blöd ist, dass er keine Farbe mitbringt, diese Provokation, dann entstehen die tollsten Dinge. Einmal haben wir einen Kurs, ich habe einen Kurs für 50 Lehrer gehabt, in der Roten Villa, oberhalb der Roten Fabrik. Und da habe ich die Farben, glaube ich, eben vergessen. Das war ein Glück. Wir haben nur schwarz-weiß gemalt, lange Wände, Streifen von. Es kamen alle Zeichen zum Vorschein, die sehr nahe an die chinesische Ausdrucksformen sind. Dann dachte mir eben, die Chinesen machten schon vor 1000 Jahren das und wie ein Modell haben sie angeboten. Also archetypisch, wenn wir nach Jung machen wollen, müssen wir sagen, es ist archetypisch. Es ist wirklich aus der Tiefe, es sind Urbilder und diese Urbilder zeigen sich durch die Zeichen. Die Symbole kommen nachher. Ich hatte eine große Hilfe bekommen in der Zeit. Und da habe ich beschlossen, mich für China gründlich zu interessieren. Ich hatte sowieso Beziehungen dazu, weil mein Vater 1928 in China war und er brachte viele Bilder nach Hause, Gegenstände, zwei habe ich noch hier, zwei schöne Löwe aus Bronze. Und so die ersten Bilder, die ich sah in meiner Kindheit, neben Raphael, waren chinesische Bilder. Und so beschäftigte ich mich weiter mit China, chinesischer Kultur, und ich muss sagen, ich habe immer eine große Hilfe bekommen. Diese Malerei oder Kultur überhaupt hat mir viel mehr geholfen als die Psychologie. Ich bin kein Psychologe, ich habe auch keine Psychologie studiert, aber seit Jahrzehnten lebe ich mit psychologischen Situationen oder mit Psychologen zusammen, auch im Junginstitut und so weiter. Dann für mich ist Psychologie fast wie ein zweites Instinkt oder so. Aber ich brauche es nicht unbedingt. Mein Gebiet ist das Malen. Und da eben von der chinesischen Zivilisation und Kultur her bekomme ich eine stabilere Basis als von der Psychoanalyse oder Psychologie überhaupt. Was diese Pioniere entdeckt haben, das Weibliche zum Beispiel, die Animusproblematik, und dann Freud und seine Patientinnen, Jung und Toni Wolff oder Adler vielleicht und seine Klientinnen, brachte sie gerade auf das, was die Chinesen schon immer haben. Das hat einmal Jung auch gesagt, eben, was bei uns bewusst ist, ist in China im Unbewusste. Was dort im Unbewusste ist, ist bei uns im Bewusstsein. Wir müssen die Naturmedizin wieder entdecken, sie müssen unsere rationale Medizin entdecken, damit dann das Optimale entstehen kann. Wir wollen weg von der Industrie, sie müssen die Industrie bekommen, damit sie überleben können. Eine Milliarde Menschen braucht das schon. Also es geht gerade in die andere Richtung. Es geht so weit, dass jemand, der die Keramik machte, sagte, dass die Drehscheibe in China in die andere Richtung gedreht wird als bei uns. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es könnte sein. Oder ich weiß nicht, ob es eine klassische Richtung gibt bei der Scheibe, die dreht. Wäre richtig?
Die rechte.
Wie die Uhrzeiger. Ja, genau. Ich habe das vermutet. In China ist es umgekehrt. Ganz sicher, ja, das weiß ich. Ja.
Also da, wo es linkshänder ist, dann muss es rechts
werden. Eben in China bei der Keramik wäre zuerst das richtige Atmen und dann in die andere Richtung. Weil wer nicht richtig atmen für die chinesische Klassik, kann unmöglich eine schöne Vase, eine gute Vase, schön sagen Sie es nicht, sondern eine gute Vase bauen. Weil das
stimmt, aber
stimmt das? Ja. Weil für Sie wäre das unbedingt grundlegend. Dann machten Sie Praktiken, damit Sie zuerst einmal in das richtige Atmen hineinkommen und dann fangen Sie an, in das Material zu drücken oder zu gestalten. Weil sonst die Vase stimmt einfach nicht. Am 28. Oktober machen wir einen Besuch im Rittberg Museum. Es ist ein Samstag, 2 Uhr Nachmittag. Ich schicke Blätter sowieso. Und dann bitte ich euch eine für mich wunderschöne chinesische Vase aus dem Jahr 3000 vor Christus. Völlig ungenau, sie ist schief. So, man würde sagen, ja, wer ist denn dieser Dilettant oder diese Dilettantin? Aber ich atme immer richtig, wenn ich sie anschaue. Dann schön oder nicht, ich atme einfach richtig, mir geht es besser. Nebendran ist eine wunderschöne Bronze, eine chinesische Vase, sie sind ganz berühmt, aus dem Jahr 1200 vor Christus, sie ist so groß, unten so klein und oben ganz breit. Mir geht es einfach gut, wenn ich diese Vase anschaue, die bronzene und die aus Keramik. Geschweige denn die bronzene Trommel, also das ist so groß, mit Frösche drauf und dann ein Haufenzeichen, um den Regen zu locken. Also schön oder nicht, mir geht es einfach besser. Und dann, was soll ich machen? Sie kann mir vielleicht nicht gefallen, aber ich atme richtig nachher. Und so geht es durch die ganze Linie. Und da sind wir wiederum sehr nahe an der Maltherapie. Es geht nicht darum, nachher ein schönes Objekt zu bilden, zu machen, sondern um ein Erlebnis, und dass es uns besser geht. Er ist aber nicht, auf Chinesisch heißt Fei, und hat ein wunderschönes Zeichen, ich male es euch nachher. Es ist ein Strich mit 3 Striche, noch ein Strich und 3 Striche, wie so ein heiliger Raum. Es ist ein Zwischenraum und 3 Striche so. also links und rechts. Man hat das Gefühl, fähig ist aber nicht. Also aufpassen, identifiziere dir nicht mit den Dingen, die illusorisch sind. Dann bist du drinnen im Schutz. Weil du glaubst, dass es so ist, fähig, eben ist aber nicht. Und dann bist du in Sicherheit. Und so auf diesem Wege kommen sie zum richtigen Material und zur richtigen Gestaltung. Also alle diese Dinge, die in China so verankert in der Tradition sind, konnte ich einfach gebrauchen in der Maltherapie, im Malen mit Kindern, Patienten oder auch aggressive Jugendlichen und so. Dann ein anderes Element ist, ich muss schauen, weil ich verliere den Faden, konzentrieren wir uns einmal auf die Farbe Schwarz und Weiß, um diese gegensätzlichen Beziehungen herauszufinden. Weil eben nach Jung wäre, was bei uns im Unbewussten ist, ist dort im Bewusstsein. Bei uns, bei Beerdigung, während Jahrtausende, ist immer Schwarz die dominante Farbe. Die Trauer wird eben durch Schwarz ausgedrückt. In China durch Weiß oder Grau. Das ist gerade umgekehrt. Der Schmerz, die Trauer, auch in Japan, traditionell wurde bis vor kurzem, vielleicht jetzt noch, durch Weiß ausgedrückt. Und Weiß ist die Farbe des Westens. Das heißt, dort, wo die Sonne stirbt. Auf Latein Westens heißt Occidens, was auch töten bedeutet. Also dort, wo die Sonne stirbt, damit sie am nächsten Morgen wieder geboren werden kann. Also dann Weiß in der chinesischen Vorstellung der Farbe ist der Westen, dort wo die Sonne stirbt, wo alle Gestirne ihren Lauf enden und verschwinden. Und so haben sie auf den Westen vieles projiziert. Das Element Metall, weil die Chinesen 5 Elemente haben. Wir haben 4. Wasser, Feuer, Erde und Luft. Die Chinesen haben die Luft nicht und dazu haben sie Holz und Metall. Also die 5 Elemente der chinesischen Alchemie sind Erde, das wäre da in der Mitte, und so geschrieben. Dann haben sie Feuer, das wäre da oben so geschrieben. Die Zeichen mache ich euch ein anderes Mal auf ein Blatt für ihn. Das wäre Feuer und steht in Beziehung mit Sommer und Süden. Und dann käme da Grün. Grün steht in Beziehung mit dem Frühling, mit dem Osten und mit dem Element Holz. Norden ist die unheilvolle Gegend der Seele. Sie bezeichnen sie den Norden so. Also wo das Wasser gefangen gehalten wird im Winter in Form von Eis, bis der erste Donner des Frühlings das Wasser befreit. Der Donner ist Yang betont in China, nach der Tradition. Und so das Wasser ist in Form von Eiszapfen und Eis blockiert, tot, unbeweglich. Und lebt im Norden, wo die Geister, eben die Ahnen und so leben. Schwarz wird so geschrieben, He heißt das. Norden heißt Pei, darum Peking, also die Hauptstadt des Nordens, und das ist Wasser, Shui. Also Schwarz, Norden und Wasser sind zusammen, weil die Chinesen eine ganzheitliche Vorstellung der Dinge haben. X-mal bei den Patienten passierte, dass sie auf bestimmte Farben kamen, sehr nahe an der chinesischen Vorstellung. Ich zeige euch nachher ein Beispiel von der gelben Mitte. Weil dann geht es weiter, wir kommen im Westen hier und die Mitte wäre das Zentrum. In der traditionellen Ritual der Chinesen hat es dazu gehört, dass der Herrscher, der Kaiser, immer wieder seinen Palast wechseln muss. Im Sommer wohnt er im Sommerpalast und trägt rote Kleider, der ganze Hof. Rot ist die Farbe des Glücks in China. Darum hatten die Kommunisten Erfolg, auch wegen dem. Weil die Leute haben sie mit dem Glück identifiziert, weil sie ja die rote Farbe trugen. Und dann der Kaiser musste in seinem Frühlingspalast und dann Winterpalast und immer die entsprechende Farbe tragen. Dazwischen aber musste er fasten, Enthaltsamkeit ausüben, schweigen und hier bleiben in der Mitte, so und so viele Tage und dann weiter.
Was ist das für eine Saison?
Keine, es ist die Mitte. Gehört zu allen Saisonen, das sind die Zwischenzeiten. Und dazu noch haben die Chinesen 5 Himmelsrichtungen. Nord, Süd, Ost und West und die Mitte. Die Mitte ist auch eine Himmelsrichtung und sie wird hier lokalisiert. Dann weiter, ich zeige euch zuerst einmal ein chinesisches Bild von einem Maler, dessen Namen ich vergessen habe, aus der Zeit der Sun, um das Jahr 900.000. Stellte die Ente dar. Dieser Maler projiziert auf die Ente, die wir da hinten haben, gerade hinter dir, wir haben sie bekommen zum Zeichnen, weil das Thema ja die Ente war. Sie fanden, dass die Ente ein Beispiel für den Menschen sein kann.
Weil
Ente, weißt du, du warst dabei.
Ja, aber für was?
Für den Menschen sein. Weil die Ente kann fliegen, das heißt, wie der Geist oben in den Himmel fliegt. Sie kann auf dem Boden sein, also bei der Erde. Sie kann schwimmen und tauchen, das war entscheidend. Also die Ente kann in den 3 Welten sein, wie die Lotusblüte. Sie kann unter dem Wasser sein und sehr schön unter Wasser tauchen und schwimmen. Sie kann schwimmen auf der Oberfläche, auf der Erde laufen und dann fliegen. So projizierten sie auf die Ente ein Ideal. Plus die wilde Ente, die fliegen, bilden chinesische Schriftzeichen. Sie wurden immer interpretiert von den Auguren. Es gibt einen berühmten Literaturaufsatz über den Flug der Enten. Dann wussten sie nicht, was sie in dieser Gemeinschaft entscheiden sollten. Es ging um, glaube ich, eine Auswanderung oder so etwas. Und dann kamen die Auguren und interpretierten am Morgen den Flug der wilden Ente, weil sie bilden wie Schriftzeichen. Und dann haben sie sie angeschaut und herausgefunden, welches Schriftzeichen der Form entspricht, die diese Gruppe von Enten im Flug bildete. Und dann konnten sie ausfinden, ob die Tat jetzt reif ist oder nicht. So haben sie immer die Enten als sehr wichtige Wesen und quasi heilige Wesen betrachtet, obwohl die Chinesen nie eine Religion in unserem Sinne gehabt haben. Es ist immer eine politische, staatliche Philosophie gewesen, die sie vertraten, seit Jahrtausenden. Und so die Ente wäre ein Modell für den Menschen. Der Mensch sollte bewusst sein und imstande sein, in dem Himmel symbolisch gemeint zu fliegen, mit seiner Idee, mit seinem Geist. Dann müsste der Mensch fähig sein, in der Welt der Dämonen zu bleiben, dort wo die Seele und der Körper sich bewegen. Weil die Chinesen betrachten 3 Stufen und die mittlere wäre eben die Welt der Dämonen. Dort wo die Emotionen sind, Hass und Liebe, Krankheit und Gesundheit, Hunger und Sättigung. Das sind alle Phänomene, die kommen und gehen. Und so für die Chinesen ist das im Bereich der Mitte, dort wo das Dämonische sitzt. Und mit dem umzugehen, wäre das Ziel der Kultur überhaupt. Wegen dem wäre Lao Tzu erschienen, Kun Tzu, Meng Tzu, Zhuang Tzu, alle diese Tzu, diese Meister, kamen, um den Menschen zu lehren, wie sie in dieser Mitte sein können. Und so die Ente spaziert gemütlich so auf dem Boden, schwimmt auf der Oberfläche. Aber der Mensch müsste imstande sein, auch unterzutauchen. Mao Zedong hat einmal geschrieben, wie ein Fisch im Wasser. Eben für ihn das Volk war das Wasser und der Kämpfer für das Volk wäre derjenige, der in diesem Wasser schwimmen kann. Also dann der Fisch oder die Ente schwimmen, tauchen in diese Welten, wir würden sagen, des Unbewussten und verbinden zusammen. Dieser Maler hat das so interpretiert. Er zeigt uns die Ente, gerade, das ist typisch chinesisch, wir sehen zuerst einmal nichts oder fast nichts. Wenn wir aber genauer schauen, finden wir eine Ente hier, die noch nasse Flügel hat. Siehst du das? Wer hat das schon gesehen sowieso? dass sie schüttet gerade die Feder, läuft ein bisschen, sie ist aber im Wasser gewesen. Wir ahnen hier das Wasser, weil da Schilf, Rist oder Bambus. Und dann schaut sie nach oben, weil sie schon im Begriff ist, weiter zu fliegen. Also es ist das Moment, dass die Ente unter Wasser gewesen ist, geschwommen ist, sie läuft und jetzt kommt der Flug. Das heißt der Weise. Der Weise wäre für die alten Chinesen derjenige, die Weise für mich selbstverständlich auch, der die imstande ist, gleichzeitig oder nacheinander sofort in der Banalität zu sein, zum Beispiel praktisch sein, handwerklich, und dann mit dem dämonischen Welt umgehen kann, und dann dieser Flug des Geistes. Aber bleibt Mensch. Mensch heißt Ren auf Chinesisch, und das ist dann der höchste Ideal, die es gibt, die Menschlichkeit. Und so dieser Maler malte zuerst einmal das Leere, wo wir nichts sehen. Die Seide, hier, ich glaube, es ist auf Seide. Und dann mit ganz wenig Pinselstriche deutet er an, dass da eine Ente ist, um den Begriff zu fliegen. Da könnte ich lange berichten, weil es für ein klassisches Beispiel für die Chinesen dieses Bild zu schauen, zu betrachten, wäre es wie bei uns, ja sagen wir, Monet zu schauen. Oder wer sich in der Klassik kennt, wie ein Bild von Raphael. Es hätte die gleiche qualitative Färbung. Typisch, absolut klassisch. Das wäre mal ein Beispiel aus der chinesischen Kunst. Eben mit diesem Nicht, das Pu. Ich muss euch mehrere Schriftzeichen malen, vielleicht für das nächste Mal.
Erde und Wasser und was?
Oberfläche wäre die Fähigkeit, mit dem Dämonischen umzugehen. Das heißt, mit dem Dämonischen auf der physischen Ebene. Hunger, Sättigung, Krankheit, Gesundheit, Sexualität, Enthaltsamkeit.
Also physisch und seelisch.
Und seelische Hass und Liebe oder Traurigkeit und Freude, alle diese Phänomene passieren in der Mitte, auf der Oberfläche des Wassers und eben der Erde.
Also gehört das zusammen?
Ja, Körper und Seele. Und es ist der Berührungspunkt.
Boden und Wasser.
Und Wasseroberfläche, ja.
Und tauchen ins Unbewusste.
Mehr in das Unbewusste. Oder in das, Sie würden nicht sagen ins Unbewusste, sondern im Yin-Prinzip.
Weil
Yang wäre oben, also Himmel, Berge und so.
Also das Fliegen.
Ja, das gehört wieder zum Yang. Yang-Prinzip. Das ist schnell gesagt, da könnte man jahrelang darüber studieren. Aber so für was wir brauchen, ist genug. Und dann eben, dann wäre es so, dass diese, wie könnte man sagen, für die Chinesen, der Klassik, jetzt ist in China ganz anders. Wir haben auch diese schrecklichen Berichte gehört, was in China nichts Neues ist. Es hat immer solche Massaker gegeben. Es ist eine Milliarde Menschen hier. Vielleicht kommt es wieder anders. Es könnte sein, dass es bald wieder einen Gegenschlag gibt gegen die Harten und Autoritären, die jetzt die Macht haben. Dann ist es so, wir sind in der Erde drinnen für die Chinesen, nicht auf der Erde. Wir haben die Vorstellung, weil wir auf der Erdoberfläche sind, sind wir auf der Erde. Für die Chinesen, die Lufthülle gehört auch zur Erde. Dann sind wir in der Erde drinnen, wie unter der Erde für die Chinesen. Das ist eine ganz andere Vorstellung. Dann die Ente, die läuft, ist in der Erde drinnen. Wenn sie fliegt, ist immer noch in der Erde, weil es Luft hat. Das ist eine ganz andere Vorstellung. Und ich schließe diesen Abschnitt ab. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr nachher das machen, nachher ein bisschen Pause. Dann zeige ich euch ein Bild, zwei Bilder. Ich habe sie vor einiger Zeit schon gezeigt. Vielleicht jemand von euch war hier und hat sie schon gesehen. Das erste Bild ist das. Also, sie war damals um die 20 Jahre alt. 19, 20. Ich zeige es dir nachher noch einmal. Jetzt ist nur, ciao. Nur ein Moment und nachher vertieft. Also, sie war in Belgien zu Hause und ihr Bruder sah, dass da etwas nicht stimmt, dass es schlecht geht, und die Geschichte von Belgien auch aus von Louvain, die Bilder der Frau Dr. Jacobi nach Zürich. Sie wohnte hier an der Wilfriedstraße. Und diese Frau Dr. Jacobi hat die Bilder gesehen und dem Bruder sofort geschrieben, sie soll sofort in die Klinik kommen. Es wäre gefährlich, es wäre für diese Frau wirklich eine Tendenz zum Suizid. Sie soll also sofort kommen. Sie schaute selber, dass sie einen Platz in der Klinik am Zürichberg bekommt, wo ich auch arbeitete. Und tatsächlich kam sie mit furchtbaren Aggressionen. Sie war fähig, die ganze Klinik in Ruhe zu bringen. Also kein Mensch konnte ruhig bleiben. Ärzte haben angefangen zu spinnen, Krankenpfleger gingen hin und her. Ich wusste nicht mehr, was machen. Wenn sie erschien, sie fing an zu laufen hin und her, so wie ein Tier in einem Käfig. Und brachte eine totale Unruhe. Sie bekam da später Medikamente, aber am Anfang war es sehr eitel und schwierig. Ich fand einen Zugang, weil ich mit der chinesischen Malerei eng verbunden war, indem ich zuerst einmal nichts von ihr verlangte. Ich ging in dieses Atelier und malte einfach für mich. Dann wurde sie neugierig, sie schaute zu, wie ich male, und bekam langsam Lust, auch zu malen. Ich hatte alles bereit, natürlich für die Chance, dass sie anfängt. Es waren auch andere Patienten da. Und dann fingen wir an zu malen. Und sie auch. Und da kamen zuerst einmal völlig wirre Bilder. Wir lassen Leute, glaube ich. Ja. Kannst du uns zuhören, so stört es weniger. Dann war es sehr aggressiv. Und das ist ein Ausschnitt aus dieser Reihe von Bildern. Wir sehen drei Schichten. Zuerst einmal, das Bild war in dieser Größe, vielleicht 40 cm mal 30. Wenn ihr das Bild nicht so gut seht, vielleicht nachher. Dann nahm sie Wasserfarbe und malte alle diese Farbflächen, die dahinter sind. Eine gewisse geordnete Welt, eine gewisse geordnete Fläche. Und dann kamen diese schwarzen Striche. Sie malte vom Zentrum aus wie eine Explosion. Und dann grenzte sie diese Explosion ein, mit Schwarz. Und am Schluss kam diese Schlange drauf. Es ist ziemlich hell, wir sehen das nicht so gut, aber es ist eine Schlange hier, am Schluss, gemalt. Oh. Hier, siehst du
das?
Ja, wie ein S. So.
Ja.
Vielleicht hätte ich dunkler machen sollen. Wenn wir den Vorhang ein bisschen ziehen, vielleicht sehen wir es besser. Probierst du das mit dem Karten? Das mag nichts, es ist, glaube ich, probiere mal, wenn das zu ist. Ja, der Unterschied ist nicht so groß. Ist gut.
Oh.
Dann, mach nichts, lass das so. Ja, nachher. Ja, ein bisschen besser sieht man es. Das gehört auch zum Chinesischen, was das runterfallen.
Oh ja, ist gut.
Da wäre eine Schlange gewesen, oder ist eine Schlange hier. Die Frau Dr. Jacobi hat alle diese Bilder interpretiert. Und dann, genau wie nach der chinesischen Farbenlehre, kam sie auf die gelbe Mitte. Dann ging es viel besser. Oder, weil es besser ging, malte sie eine gelbe Mitte. Ich habe dieses Bild immer wieder gezeigt, als Beispiel der Analogie zwischen chinesischen Farbenlehre und was bei uns im Bereich der subjektiven Malerei passieren kann. Weil, was sehen wir da? Da haben wir Gelb, genau wie hier. Dann haben wir Rot auch wieder. Und dann Blau gibt es hier nicht. Für die Chinesen Blau ist im Weiß schon enthalten. Und Grün haben wir auch und Schwarz. Violett fällt aus, es ist nicht drinnen. Das sind die fünf Grundfarben der chinesischen Farbenlehre oder Malerei. Und sie malte eben nicht nur dieses Bild, sondern mehrere, bei welchen das Zentrum des Bildes gelb war. Dann fand sie ihr Zentrum auch. Und dann ging es besser, oder weil es besser ging, malte sie gelb in der Mitte. Das wäre ein zweites Beispiel. Das heißt, das Blatt war auch in der Größe, wie das andere, ungefähr so 40, 50 mal 30 oder 40, mit Wasserfarbe gemalt, relativ schnell. als die Jacobi die Bilder sah, sagte sie sofort, jetzt können wir ruhig sein, aber sie muss sich stabilisieren. Und es soll so viel wie möglich ins Atelier kommen und malen. Dann malte sie mit mir und mit einer Gruppe. Und am Samstagmorgen kam immer die Jacobi in die Klinik und malte mit den Patienten. Was ich bei ihr gut fand, war, dass sie mir selber auch gemalt hat. Sie saßen am Tisch, 6, 7 Personen mit ihr zusammen. Sie gab ein Thema und sie malte auch mit. Und dann interpretierte, oder besser als interpretieren, sie diskutierte die Bilder mit den Patienten. Was für die Patienten toll war, weil sie durften auch die Bilder von der Jacobi interpretieren. Es war eine ganz große Sache. Ja. Heute muss man lange suchen, bis man so jemanden findet.
Konnten die Patienten deine Bilder interpretieren?
Auch, das haben wir immer gemacht. Und es gab einmal auch einen Kongress in Zürich, ein psychologischer Kongress. Und da haben wir natürlich ein bisschen ironisiert darüber. Und wir haben uns auch lustig darüber gemacht, weil wir wussten, dass sie kommen. Sie waren hier im Kunsthaus, in dem Saal für den Kongress. Und weil sie so viele waren, kamen sie immer in kleine Gruppen ins Atelier, 10, 8. Dann haben wir abgemacht mit den Patienten. Du machst Aggression, diese Frau gerade von dem Bild, Haare nach vorne, rote Farbe und so. Ich habe ein Bild von mir aufgehängt. Und einer, ein schmaler, ich habe gesagt, du machst eine Depression, du bleibst, das stimmt, machst du so traurig, schwarz und so. Sie kamen rein, so alte amerikanische Frauen mit Monokel, sie haben unsere Bilder studiert und so. Aggression, natürlich, wie was, toll, Depression, Depression, manic depressive und very aggressive und so. But this one, das war von mir, das Bild. ich habe ein in der Zeit Pop-Art gemacht, ein großes Bild, und ich malte so ein Sputnik, das wieder in die Atmosphäre runterkommt, 2 Meter mal 1, very terrible, Suizid und so weiter. Wir haben nichts gesagt, aber wir müssen so lachen. Dann sind sie gegangen, die Nächste kommen, ja, dann tauschen wir auf, du machst jetzt Depression, du machst Aggression, und zusammen gewechselt. Sie hatte die Haare gekämmt, schmal und so, und schwarz gemalt, und der hatte die Aggression gemalt. Sie waren absolut glücklich, sie haben wie im Buch gefunden, wie es ist. Aggression rot, Depression grau und schwarz. Und der bringt sie sicher um, das war ich. Ich lebe noch und nicht einmal so schlecht, aber wir lieferten gerade den Patienten an dem Tag, sie waren alle gesund, das hat ihnen so gefallen. Nachher sind wir in die Stadt gegangen, in die Platte 27, am Abend Popmusik hören, und das war ein Riesenfest, nebenbei gesagt. Also die chinesische Farbenlehre war in dem Sinne eine große... Ich habe es ihr nicht gesagt, dass sie hätte böse auf mich werden sollen, weil sie war am Kongress. Sie hatte die Leute geschickt. Wenn sie das gewusst hätte, vielleicht hätte sie das auf lustig genommen, aber sie war eine sehr schwierige Frau. Die Männer haben Angst gehabt vor ihr.
Ja?
Ja, ja. Jetzt kommt die Jacobini, haben sie mir gesagt, also wie in Paris in der Zeit der Revolution. Eine kleine Frau, sie war so groß.
Aber die Jacobini lebt gerade nicht
mehr. Ja, schon lange nicht mehr. Sie wohnte gerade hier an der Wilfriedstraße. So, das musst du aber nicht aufnehmen.
Ja, das ist auch
jetzt ist schon passiert, mach nichts.
Ja, du kannst das rausstreichen. Du bekommst
Zensur.
Ja einen Vorab.
Ja, Zensur machen.
Ja, du musst es ja korrigieren.
Wenn du abstellst, erzähle ich dir noch eine andere Sache. Aber das
ich kann schon abstellen.
Wir machen sowieso Pause jetzt. Also, wo es theoretischer wird. Weil eben wir befassen uns in der Maltherapie, und wenn ich an mich als Maler denke, bin ich sofort ein Praktiker. Also ich mische die Farbe, ich mache die Rahmen, spanne die Leinwände und probiere ein Bild zu malen oder Bilder zu malen. Dasselbe in der Maltherapie. Es ist von mir aus gesehen sehr wichtig, dass die Leute, die in die Maltherapie kommen oder in die Maltherapie gehen, Patienten oder nicht, Leute, die Probleme haben, Kinder oder andere, die diese Malerei erleben möchten, dass sie das Material gründlich kennenlernen. Es ist enorm wichtig. Ich bin aber gezwungen worden, ein Theoretiker zu sein, weil ich musste die Maltherapie präsentieren, verteidigen, erklären, und so musste ich Theorien aufbauen. Und so meine Theorie ist, dass die Maltherapie unterscheidet sich zuerst einmal vom Malunterricht und von der Kunst aus auch. Es ist also ein Gebiet für sich, das aber an die zwei anderen angrenzt, an der Kunst und an Malunterricht. Und von daher die Möglichkeit von einer, so wie könnte man sagen, theoretischen Hypothese. Für mich geht das im Sinne von Jung, in dem Unbewusste haben wir zwei Schichten. Die erste Schicht ist das persönliche Unbewusste, wo alle persönlichen Erinnerungen seit der Geburt da eingetragen sind, gespeichert, sagt man heute. Dann aber, dieses persönliche Unbewusste ist enthalten vom kollektiven Unbewusste. Und das bekommen wir nach Jung von den Eltern, von der Tradition, von der Gesellschaft, von vielen anderen Dingen. Nach Detlefson wäre das pränatal, also vor der Geburt oder von einem anderen Leben. Also es gibt viele Theorien und Hypothesen. Nach Jung wäre aus dem kollektiven Unbewusste. Nun, was passiert? Was ist ein Bild? Und in diesem Fall eine chromatische Struktur. Keine Angst, auf Griechisch Farbe heißt Chromos und chromatisch heißt etwas, was mit der Farbe zu tun hat. Das ist ein Adjektiv vom Hauptwort Chromos. Also chromatisch wäre etwas, was mit der Farbe zu tun hat. Chromatische Struktur wäre, dass wenn jemand malt und immer wieder auf die gleiche Farbe kommt, zum Beispiel, ich bin Kunstmaler, ich male meine Bilder. Wenn ich aber bestimmte Zustände habe, in meiner Seele, in meinem Leben, male ich die gleiche Farbe. Es könnte vorkommen. Oder ein Maler bevorzugte die rote Farbe. Oder Picasso bevorzugte Blau, als er die blaue Epoche malte. Das wäre die chromatische Struktur. Ob er es wollte oder nicht, kam Picasso in der Zeit der blauen Epoche immer auf Blau. Das war seine chromatische Struktur. Das heißt, die blaue Farbe determinierte die Wahl der Farbe und dominiert in allen Bildern der blauen Epoche. Dann machte Picasso eine Entwicklung durch, brachte die blaue Epoche zur Reifung und dann war es vorbei. Dann fing er mit der rosa Epoche an. Das heißt, die neue chromatische Struktur, die die vorhergehende ersetzte, war in Blau. Also Picasso, intuitiv, instinktiv, malte so, dass Blau, das Rosa dominierte, darum die Rosa Epoche. Und so bei vielen anderen Menschen, die kein Picasso sind, nicht einmal Maler, also nicht einmal im Sinne, dass sie nicht Künstler sein wollen, sondern sie malen und kommen immer wieder auf bestimmte Farbe. Das ist die chromatische Struktur. Und was ist noch genauer genommen eine chromatische Struktur? Wie eine Synthese aus dem Unbewussten. Im Unbewussten sind viele Bilder, unzählige Bilder, Millionen von Bildern, die bewusst gemacht werden, vom Appell, vom Bewusstsein, kommen und synthetisieren sich in ein Bild. Dann träume ich das Bild, male ich das Bild, wenn ich die aktive Imagination mache, nach Jung, sehe ich dieses Bild oder assoziativ kommt dieses Bild. Gestern Abend in dem Vortrag hatte Frau Friebe vom Alpha Training erklärt, dann es gibt oben ein Bild und dann durch dieses Bild wird ein Impuls ausgelöst. Dieser Impuls geht in das Unbewusste, konstelliert zwei, drei Bilder und bringt diese Bilder hoch in das Bewusstsein. Diese Frau Friebe hat mich beschäftigt, sie war wie eine Schauspielerin, die eine Rolle auf der Bühne spielt. Aber sie war sehr gut, also sie bringt an das Volk viele Dinge, die ich schon lange denke. Aber es wäre mir schwierig und mühsam, sie so zu erklären, wie sie das kann. Und so bin ich froh, dass es eine Frau Friebe gibt. Mit vielem kann ich mich nicht identifizieren, aber im Großen und Ganzen habe ich das sehr gut gefunden. Und mir hat es gefallen, dieses Bild zu sehen, wie sie zeichnete, dass sie zeichnete, wie vom Unbewussten ein Impuls losgeht, das Unbewusste animiert und von da kommt etwas raus. In unserem Fall wäre das das Bild oder die Farbe. Und für jeden Weg des Bildes gibt es eben einen Kanal. Also es ist wie ein Labyrinth, dann geht es durch bestimmte Wege und dann kommt es raus und wird gemalt. So die chromatische Struktur wäre das. Aber das geht noch weiter, weil in der Aktualität der modernen Physik, ich werde das später genauer erklären, ist eine sogenannte Chromodynamik erarbeitet worden. Das sind Forscher im Bereich der Elementarteilchen, die Grundlagenforschung, die herausgefunden haben, dass nicht nur, dass es Quarks gibt, das heißt, dass innerhalb des Atomkernes Neutronen und so weiter gibt es, sondern auch Quarks. Und diese Quarks wären schon so viele an der Zahl und sie bekamen Namen. Soft und also wie die Eiscreme haben sie bezeichnet. Und dann haben sie, diese Wissenschaftler, farbige Namen gegeben. Die roten, die blauen und so. So ist die sogenannte Chromodynamik entstanden. Was ich sehr interessant finde, weil diese abstrakte Welt der Wissenschaftler wird belebt, sobald ein bisschen Kunst hineinkommt. Und die, indem sie die Quarks nach Farben bezeichnet oder nach Geschmack wie beim Eiscreme, dann ist schon ein bisschen mehr Leben da drinnen. Und so haben die Quarks jetzt auch Farbennamen bekommen. Und deshalb eben die chromatische Struktur liegt für mich in diesem Bereich. Wir können uns vorstellen, dass das Unbewusste eine riesige Ansammlung von Elementarteilchen gibt. Früher hätten sie das Entitäten genannt oder so Einheiten oder Monaden nach Hegel. Und dann bilden sie sich zusammen, immer mehr. Genau wie in der modernen Physik die Vorstellung der Entstehung des Kosmos. Als der Urknall passierte, der Big Bang, waren nur vielleicht zwei Atomtypen da. Vielleicht nur Wasserstoff und Helium. Wasserstoff hatte nur ein Elektron, Helium hatte nur zwei. Und dann durch die Riesenexplosion des Big Bang bildeten sich immer mehr komplexe Atome mit drei Elektronen und dann vier und so weiter. Und so bildeten sich die größeren Teilchen. Und in Unbewusste genau dasselbe. Wir haben elementare Elemente da, sagen wir sie so, was komplexe genannt werden. Und dann bilden sie sich weiter durch Archetypen und kommen raus in Form von Bildern. Aber am Anfang, in der Dunkelheit des Unbewussten, das sind eben die fünf schwierigen Minuten, nachher können wir sie rekonstruieren. Dieses Modell der Physik können wir auch im Unbewussten treffen. Das heißt, wie die Welt entstanden ist, entsteht das Bild auch vom Unbewussten, kollektiven Unbewussten, durch das persönliche Unbewusste in das Bewusstsein hinein. Und so nachher haben wir den Traum, die aktive Imagination, die Assoziation oder das gemalte Bild. Also wenn ich ein Bild sehe, wie dieses, nachher schauen wir doch deine Bilder, es hat schon Zeit. Jetzt sehen wir fast nichts, aber lassen wir das so. Da kann nichts machen, ich hätte vorher dunkel machen müssen. Sagen wir, sie malt dieses Bild, diese Frau so und so. Sie benutzt die Farbe und malt. Was sie aber malt, kommt direkt aus dem Unbewussten, weil sie träumte auch solche Bilder. Und formt sich wie eine Art Symmetrie oder Mandala. Dann haben wir elementare Aspekte wie der Kreis, die Wellenform. Aber diese Kreisform bildet sich so und schafft ein Kreis, das gemalt wird. Wir können auch ein Spiegelei drinnen sehen. Wir können ein Auge sehen. Alle Dinge, die komplexer sind. Die Elementarteilchen von hier wären, dass das ein Kreis ist. Oder dass dies eine Wellenform ist. Nachher können wir sagen, es sind Hügel. Oder es sind Berge. Oder es ist eine Wiese. Das ist schon viel komplexer und komplizierter. Im Gegenteil, elementar gesehen wäre das eine gemalte Fläche in Grün. Das wäre die chromatische Struktur, Grün, und die Fläche, das wäre die konzeptuelle Struktur, das eine Wiese in Erinnerung rufen kann. Noch eine Minute schwierig und dann kommen wir zu mein Vater weiter. Es wird immer mehr von Supersymmetrie gesprochen, also die Supersymmetrie. Das heißt, die physikalische Forschung hat entdeckt, dass damit die Erde diese Geschwindigkeit und Masse haben kann, das heißt 100.000 km pro Stunde um die Sonne herum, und diese Drehgeschwindigkeit und diese Masse, muss mehr Materie da sein, als was wir sehen, berühren, wiegen können und so. Wo ist diese Materie? Diese Materie ist da, aber dunkel, noch nicht erfasst worden. Sie nennen sie dunkle Materie oder dunkle Masse, also fehlende Masse, genauer gesagt. Das heißt, es sind alle Partikel, die es gibt, aber noch nicht bewiesen worden sind. Sie sind aber da und wirken. Also, die Welt und die Materie hätten einen sichtbaren Aspekt, was wir berühren, sehen, schmecken, essen und so, und einen unsichtbaren. Das wären die Partikel, die da sind, wie die Neutrinos, also die Leptonen in allgemeinem, viele andere, oder die Hadronen, die vorher waren. Lassen wir das weg. Auf jeden Fall gibt es unzählige Partikel, die wir nicht sehen. Wir können sie nur erfassen in den Labors. In Genf, im CERN, lassen sie solche Partikel zusammenprallen. Sie werden angekurbelt in die Röhre, die sie beschleunigen durch elektromagnetische Felder. Und dann prallen sie zusammen. Weil sie schneller sind, als was sie in der Natur sonst sind, gibt es erhöhte Energien. Und da bei dem Zusammenprallen entstehen neue Partikel. Das wären die Partikel, die es früher gab, die dunkle Materie, die fehlende Masse. Als der Big Bang passierte, war die Energie der Massen hoch, dass sich Partikel bildeten. Und diese Partikel sind noch unterwegs im Kosmos und ab und zu treffen sie die Erde und werden registriert. Die Neutrinos sind unter ihnen. Das ist eine Hypothese, die sich immer mehr bestätigt, aber die Chinesen wissen das schon seit Jahrtausenden. Das dunkle Prinzip des Yins ist ja symmetrisch zum hellen Prinzip des Yangs. Und sie bilden ja die Welt, das Kosmos. Und die Alchemie hat das auch gekannt, mit der prima Materia oder die Digredo, die Sterze und so. Also es ist alles gleich in einer anderen Sprache. Fertig mit den schwierigen 8 Minuten. Wir kommen zu den Bildern. Hast du sie da, die ja. Bilder? Und wer Fragen hat, soll jetzt anfangen.
Das kann ich abstellen.
Ja, machen wir das.